Brandaktuell mit fast allem über Brandenburg und Deutschland.
Guten Morgen, Jenny hier. Neue Folge Brandaktuell, der Februar ist vorbei. Und es hat sich so einiges angesammelt und diesmal wirklich nur ganz bisschen Bundespolitik, das meiste heute aus dem RBB zu den verschiedensten Dingen, die so in Brandenburg im Februar passiert sind. Und wenn ich dazu komme, auch einiges zum Thema Impfen, Impfreihenfolge, Impfdebakel, Impf was auch immer. Das mit den Impfungen scheint nicht so richtig zu klappen. Nicht nur auf Bundesebene, auf Länderebene war das auch extremst Thema. Und die Nachrichtenlage hat sich tatsächlich im Laufe des Februars dramatisch verändert. Aber gucken wir erstmal auf dies und das Gemischtes, was sich so angesammelt hat. Und falls da noch Zeit und Platz ist, kann ich mir ja das Thema Impfen und wie das so funktioniert in Brandenburg nehmen. Clips habe ich genug. Und falls nicht, kann ich jetzt zur Not mal eine Sonderfolge machen. Fangen wir an mit den Beschlüssen der Großen Koalition, die natürlich auch auf Brandenburger Familien und Unternehmer Auswirkungen haben. Denn die Große Koalition hatte sich unter anderem darauf geeinigt, dass es 150 Euro einmalig Sonderzahlung für Hartz-IV-Empfänger geben wird und einmalig nochmal ein Kinderbonus von 150 Euro, der nicht auf die Grundsicherung angerechnet werden wird. Aber wie gesagt, eine einmalige Zahlung. Kurz danach traf die Kanzlerin übrigens auf Frauen und Männer, Mütter und Väter, die, sagen wir es mal so, nicht so dankbar waren, wie sich die Kanzlerin das vielleicht gedacht hätte.
Die Kanzlerin grüßt in die Ferne. Deutschlands Familien winken zurück. Digitale Dialogreihe nennt sich das Gesprächsformat. Die virtuellen Gäste kommen gleich zur Sache. Die Ergebnisse vom Koalitionsausschuss liegen manch einer Familie quer im Magen, vor allem der Kinderbonus.
Davon kann ich nicht mal die Masken finanzieren für die nächsten Monate. Das ist nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Der Kinderbonus war ein Wunsch der SPD. Die hätte gern noch mehr gezahlt, ist aber dennoch zufrieden.
Wir haben uns mit denen beschäftigt, die jetzt am stärksten unter Druck sind. Das sind Familien, erst recht mit kleinem Einkommen.
Familien erhalten einen einmaligen Bonus von 150 Euro pro Kind. Empfänger der Grundsicherung erhalten ebenfalls einmalig 150 Euro. Der erleichterte Zugang wird verlängert. Der Verlustrücktrag, eine Steuererleichterung, wird erweitert. Unternehmen können so Verluste der Corona-Krise besser mit Gewinnen aus Vorjahren verrechnen. Die ermäßigte Mehrwertsteuer für die Gastronomie wird bis Ende 2022 verlängert.
Ja, zu dem Kinderbonus muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Der ist einfach viel zu wenig. 2020 gab es wenigstens nochmal einmalig 300 Euro. Mittlerweile sind es nur noch 150 Euro. Da kriegen tatsächlich UnternehmerInnen und Selbstständige, die es nutzen können. Mit dem Verlustrücktrag von bis zu 20 Millionen übrigens. Eine viel bessere Vergünstigung, als es Familien hier wieder mal bekommen. Ich möchte bloß darauf hinweisen, der Verlustrücktrag bedeutet, der wird auch von Amts wegen genehmigt, den muss man nicht extra beantragen. Das bedeutet, dass wenn man in einem Jahr Verlust gemacht hat und im Vorjahr zum Beispiel große Gewinne, kann man den ganzen Verlust zurücktragen und kriegt die Steuer sozusagen erstattet, die man im Vorjahr gezahlt hatte auf die Gewinne, die man tatsächlich gemacht hat. Das gilt jetzt natürlich nicht für 2020, sondern man beantragt ja in 2021 die Steuer bzw. macht die Steuererklärung für 2020. Das heißt, wer in 2020 hohe Verluste gemacht hat, vor allem wegen Corona, kann das mit Gewinnen aus 2019 ausgleichen. Aber auch hier, wer zum Beispiel ein Jungunternehmer oder neu gegründetes Unternehmen hat, hat davon reichlich wenig. Aber diese Unternehmer sind, glaube ich, in diesem Jahr so und so. Naja, pleite gegangen, sagen wir es mal so. Sind wir mal ehrlich, vor allem junge Menschen, Familien haben in diesem Jahr 2020 nicht viel zu lachen gehabt. Und die Bundesregierung gibt ihnen immer noch kleine Krümel, anstatt sich grundsätzlich um das Problem zu kümmern. Übrigens, ja, danke SPD, 150 Euro sind besser als nichts. Aber es ist einfach viel zu wenig. Nicht nur für Familien, sondern auch vor allem für Menschen mit wenig Einkommen. Das Problem mit der Kurzarbeit kommt hinzu und das Problem, dass man auch Menschen hat, die gar keine Jobs aktuell haben, Studentinnen und Studenten, die 400-Euro-Jobs sind weggefallen, nebenher arbeiten geht ja auch nicht. Also hier kommt eine Reihe an Problemen zusammen und wenn du da den SPD-Vorsitzenden hast, der sagt, also wir sind ganz froh über die 150 Euro, und dann hast du Mütter und Väter, die da sitzen und sagen, also, was soll ich denn mit den 150 Euro machen? Die kriegt man übrigens erst im Mai ausgezahlt, ja. Wie lange sollen das reichen? Wenn die Schnelltests jetzt kommen, die ich persönlich bezahlen muss, wenn die Masken sind, die immer noch bezahlt werden müssen, ja, wenn die Kinder geimpft werden, weiß man ja auch nicht. Oder wann überhaupt die Impfung für Kinder mal kommt. Also unter 16-Jährige, unter 18-Jährige werden ja aktuell noch nicht geimpft, weil da noch nicht genug Tests vorliegen, was die Impfsicherheit angeht. Insofern bleibt wohl die Möglichkeit, Kinder in die Schule zum Präsenzunterricht zu schicken, hauptsächlich darüber, dass wir Schnelltests haben und Masken. Und das sind zusätzliche Kosten, die getragen werden müssen, angesichts der wirtschaftlichen Lage auch der Eltern. Eine sehr, sehr große Herausforderung. Und die Beschlüsse der Bundesregierung Anfang Februar waren dann eigentlich eher so eine Art Schlag ins Gesicht für genau diese Gruppen an Menschen in unserer Gesellschaft. Denn unterm Strich kommen sogar die Unternehmen besser bei weg. Um die wurde sich tatsächlich mit dem Verlustrücktrag gekümmert. Um die Familien wieder mal nicht und um die Kinder schon gar nicht. Nicht, dass es wirklich gut aussieht für die Unternehmen, denn für die Gastronomie gelten zwar weiterhin die 7% vergünstigte Mehrwertsteuer, aber wahrnehmen kann die aktuell nicht wirklich jemand. Ja, also die Gastronomie wird wahrscheinlich massenhaft pleite gehen, was sich auch wieder auswirken wird auf Studentinnen und Studenten oder Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, wenn da massenhaft Unternehmen pleite gehen beziehungsweise gar nicht mehr aufmachen, falls es der Lockdown irgendwann in nächster Zeit beendet werden sollte, hat man davon nicht wirklich was. Ja, also es muss ja auch die Kundschaft da sein, die dann tatsächlich massenhaft kommt und das abruft. Und aktuell ist, glaube ich, selbst wenn der Lockdown beendet ist, der Andrang, großartig Geld auszugeben, nicht so groß. Ja, das Wetter wird besser und die Menschen gehen nach draußen. Das konnte man letztes Wochenende schon sehr gut beobachten. Aber ob die Menschen anfangen, massenhaft Geld auszugeben, auch wieder in der Gastronomie, ist, also ich habe da noch nicht so viel Hoffnung. Und was jetzt die Kulturschaffenden angeht, naja, hören wir mal in den Clip rein. Herr Brinkhaus ist ganz, ganz stolz auf sich, der Vorsitzende der Fraktion der CDU-CSU im Deutschen Bundestag, dass die Kulturschaffenden jetzt 1 Milliarde Euro kriegen. Eine ganze Milliarde.
Die Branche ist schwer gebeutelt. Der Lockdown wird für viele Gastwirte zum ernsthaften Problem. Dass die Mehrwertsteuer weiterhin ermäßigt bleibt, lässt sie zumindest wieder hoffen. Denn viele Wirte stehen kurz vor dem Aus.
Ein Viertel sogar fühlte sich also wirklich akut jetzt von Insolvenz bedroht und hat auch überlegt, den Betrieb einzustellen, mangels Perspektive. Also deswegen ist dieses Signal jetzt hier, wir lassen die Branche nicht im Stich, ein mutmachendes Signal.
Ebenso hart trifft der Lockdown freischaffende Musiker, Bühnenbauer, Schauspieler. Existenzängste treiben viele Künstler immer wieder auf die Straße zum Protest. Auch hier will die Große Koalition mit einer zusätzlichen Milliarde helfen.
Es ist ein gutes Kulturpaket. Die Kulturschaffenden sind sicherlich am meisten von der Krise betroffen. Und es ist auch wichtig, dass wir die Gastronomie wieder ans Laufen bringen und deswegen der ermäßigte Mehrwertsteuersatz.
Viele Gastwirte hoffen nun, dass es möglichst bald wieder so zugeht in Deutschland.
Und wer den Fernsehpodcast verfolgt hat, der weiß ganz genau, dass 1 Milliarde auch hier viel, viel zu wenig sind. Das Problem ist einfach, es gibt keine Theater, keine Messen, keine Auftritte, kein gar nichts mehr, wo tatsächlich Künstlerinnen und Künstler jetzt auftreten können und eine Gage verdienen können. Auch Filme, TV-Serien, all das ist ja momentan eher eingestellt, als dass da noch großartig produziert wird. Und das sind nur die Künstlerinnen und Künstler vor der Kamera. Das ganze Drumherum, was an Arbeiterinnen und Arbeitern da ist, vom Kamerateam, Beleuchtung, Catering, alles das, was mit Schminken etc. zu tun hat. Also wirklich auch alles das Drumherum, was notwendig ist, um eine künstlerische Aufführung zum Beispiel möglich zu machen bei großen Festivals, bei Bühnen und Musikauftritten, alle, die mit der Technik zu tun haben, die sind jetzt praktisch auch arbeitslos und bekommen im Großen und Ganzen einen Fonds mit 1 Milliarde Euro, der dann natürlich auch abgerufen werden muss. Und ich kann hier an der Stelle sagen, aufgrund der Tatsache, wie groß das Versagen ist unserer Bundesregierung, das für die Unternehmerinnen und Unternehmer alleine schon unkompliziert abrufbar zu machen, habe ich wenig Hoffnung für die Kulturschaffenden und Künstlerinnen und Künstler und alle, die damit zu tun haben. Und 1 Milliarde, ich möchte auch an der Stelle nochmal daran erinnern, die Lufthansa hat 9 Milliarden bekommen. Sofort. Ja, da gab es keine Bürokratie. Herr Brinkhaus ist der Mann von der CDU, der sich immer darüber beschwert, unter anderem zusammen mit der FDP, dass ja die Bürokratie in unserem Land so viel verhindert. Ja, die Politik hat entschieden, unter anderem Herrn Brinkhaus, diese Anträge so kompliziert zu gestalten, keine vernünftige Software zur Verfügung zu stellen, was hauptsächlich daran liegt, dass in den Ministerien auch auf Bundesebene genau diese IT-Stellen, die diese Software entwickeln und warten, seit Jahren unterbesetzt sind. Und dass wir so und so in diesen Behörden nicht das beste Personal bekommen, um diese Softwareentwicklung zu machen, weil natürlich in der freien Wirtschaft viel mehr Geld angeboten wird. Und das hat nichts mit Bürokratie zu tun. Das hat damit zu tun, dass Politiker hier entschieden haben, es so kompliziert wie möglich zu machen, aus Angst, auch nur 1 Euro an die falsche Stelle auszugeben. Und wir wissen unter anderem aus Fällen in NRW, dass die Fälle, wo ein paar hundert Millionen abgerufen wurden von falschen Menschen, also von Leuten, denen es nicht zustand, diese Abrufe zu machen, dass das aufgedeckt wurde und dass das entsprechend auch verfolgt wird und dass versucht wird, das Geld wieder einzutreiben. Aber der Schaden im Vergleich zu dem, was an Schaden entsteht und entstanden ist, weil die Bundesregierung und die Länderregierungen das so kompliziert gemacht haben mit dem Abruf der Hilfsmittel für Unternehmerinnen und Unternehmer und Selbstständige, der Schaden ist noch gar nicht zu bemessen. Wir haben im November weitere Unternehmenshilfen beschlossen bekommen von der Bundesregierung und vom Bundestag, also Unternehmenshilfe 3, die erst im Februar ausgezahlt wurden, beziehungsweise angefangen wurde, das auszuzahlen. Und das ist das eigentliche Problem. Und das liegt nicht daran, dass die Behörden irgendwie zu langsam sind. Das liegt daran, dass die Politik das viel zu kompliziert gestaltet hat, aus Angst auch nur 1 Euro an die falsche Stelle zu leiten. Und ja, diese Fälle gab es und diese Fälle wird es immer geben. Nur das Problem ist, dass der Schaden auf der Seite von den Menschen, die das Geld ganz dringend brauchen, viel größer ist, wenn du das so kompliziert gestaltest und nicht die vernünftige Software anbietest und dich nicht auf solche Krisen vorbereitest, sondern immer nur auf Sicht fährst. Und das ist übrigens Usus in der Bundesregierung schon seit Jahren, alles Mögliche kaputt zu sparen, außer an der Stelle von Beratern. Also nichts gibt es mehr in der Bundesregierung als teure Berater. Und die haben übrigens in dieser Krise überhaupt nicht geholfen. Ich meine jetzt nicht die wissenschaftlichen Berater, sondern ich meine so generell diese Berater für unter anderem Herrn Seehofer oder Herrn Scheuer, mit welchen tollen politischen Ideen mal wieder mit irgendwelcher Reform um die Ecke gekommen werden soll, was irgendwas effizienter gestaltet. Und am Ende stehst du da und brauchst 6 bis 8 Monate, um Geld auszuzahlen an Selbstständige, anstatt das ganze Verfahren viel unkomplizierter zu gestalten. Unter anderem wäre möglich gewesen, Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich beim Finanzamt melden und sagen, das und das habe ich in den letzten Jahren verdient, beziehungsweise das war mein Gewinn. Der ist total eingebrochen. Das seht ihr ja an meinen Steuervoranmeldungen. Ich brauche jetzt unkompliziert Hilfe. Dann hätte man das über das Finanzamt regeln können, Auszahlungen zu machen. Genau an diese Solo-Selbstständigen, die so und so verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben. Beziehungsweise wer es nicht ist, dass sie sich unter anderem melden und sagen, meine Gewinne sind auch hier in diesem Fall eingebrochen, ich brauche unbedingt Hilfe. Und wenn es dann sich rausstellt im Laufe der Zeit, dass sie ungerechtfertigterweise diese Hilfe in Anspruch genommen haben, kann man das ganz unkompliziert auch wieder über das Finanzamt klären, prüfen und zurückfordern. Das wäre ein sehr, sehr einfacher Weg gewesen. Aber man muss es natürlich kompliziert machen. Die Anträge müssen beim Bund gestellt werden. Der Bund verarbeitet die Daten. Dann gibt es diese Daten weiter an die Länderebene. Die Länderebene prüft dann, ob diese Leute berechtigt sind, meldet das zurück an den Bund. Dann wird die Auszahlung geregelt. Kein Wunder, dass das so lange gedauert hat. Und dann gibt es mittlerweile 3 verschiedene Töpfe. Mit 10.000 verschiedenen Voraussetzungen. Also ich habe mal geguckt auf der Homepage unter anderem des Bundesfinanzministeriums, wie das aussieht. Kein Wunder, dass Leute frustriert sind. Dass sie sich fragen, warum funktioniert denn das hier nicht mehr? Und nein, das Problem ist nicht die Bürokratie. Das Problem ist, dass das zu kompliziert gestaltet wurde. Wenn man sagt, die Bürokratie, dann meint man übrigens immer, wir haben so viele Mitarbeiter in der Verwaltung, die machen das zu kompliziert. Ich kann so sagen, die Mitarbeiter der Verwaltung führen nur aus, was politische Entscheidungsträger so entscheiden. Und man muss mit dem arbeiten, was man kriegt. Und vor allem in dieser Krise hat man ziemlich viel Bullshit bekommen und ziemlich komplizierten Bullshit, denn so nicht sein müsste. Unter anderem alles das, was mit der Auszahlung der Hilfsgelder für Unternehmen und Selbstständige zu tun hat. Und darunter fallen auch Kulturschaffende. Und an der Stelle nochmal herzlichen Dank, lieber Herr Brinkhaus. Das war auch unter anderem Ihre Aufgabe, das mit genug finanziellen Mitteln auszustatten. Ja, also 1 Milliarde ist reichlich wenig. Und das gleichzeitig unkompliziert zu gestalten. Und an beiden Ebenen hat nun mal die Bundesregierung haushoch versagt. Und die Schuld möchte er jetzt, glaube ich, im Wahlkampf hauptsächlich der Bürokratie zuschieben, die jetzt eine Jahrhundertreform braucht, nach seiner Meinung. Was wir brauchen, ist eine Reform des politischen Denkens. Und Leute wie Herr Brinkhaus sollten diese Reform nicht ausführen, sagen wir es mal so. Gucken wir mal nach Brandenburg und auf den RBB. Die haben nämlich eine Familie sich angeguckt, die von Hartz IV lebt und wie sie den Alltag in Corona-Zeiten meistern. Vor allem die Herausforderungen, die mit Homeschooling einhergehen und die Beschaffung von unter anderem den wichtigen Materialien wie einem Laptop.
Mutter Eileen hat diesen 10 Jahre alten Laptop von einem Bekannten leihen müssen für das Homeschooling ihrer Kinder.
Ich bin zufrieden, dass wir wenigstens erstmal den haben, damit wir wenigstens auch erstmal online gucken können, was die Kinder denn noch so haben.
Die 5-köpfige Familie aus Neuruppin lebt von Hartz IV. Computer ist im Budget nicht drin. Zwischen 299 und 399 Euro kostet ein Laptop, den die Familie gerne gekauft hätte.
Na, beim Jobcenter habe ich einen Antrag gestellt. Da habe ich auch mit reingeschrieben, damit meiner wegen auch nur Darlehen halber sein kann. Ich wollte es ja nicht geschenkt haben. Und das haben sie mir halt abgelehnt. Weil sie gesagt haben, das kann ich mir von meinem Grundsatz selber kaufen.
Eileen und ihr Mann, der nicht gefilmt werden möchte, bekommen nach Abzug der Miete 939 Euro Hartz IV monatlich. Dazu gibt es noch Kindergeld. Ein bisschen finanziellen Spielraum verschafft sich das Paar durch die Arbeit beim Bundesfreiwilligendienst. Es bekommt 400 Euro zusätzlich. Bezahlt werden davon Strom, Auto, Bekleidung, Hygieneartikel, Masken oder Desinfektionsmittel. Corona habe ihre finanzielle Situation zusätzlich verschärft.
Also zum Vergleich, jetzt habe ich für 100 Euro habe ich alle 3 eingekleidet. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr, weil eine Hose 12,99 Euro, also da bin ich schon bei 100 Euro pro Kind, was ich vorher für alle 3 geschafft habe. Wirklich mit Pullover, Schlüppi, Hemdchen, Socken, eine Strumpfhose, wenn der Bedarf da war.
Die Kinder haben sonst warm in der Schule gegessen. Zwischen 10 und 15 Euro am Tag hat die Familie dadurch gespart. Jetzt wird zu Hause mehr gekocht. Mit Hartz IV leben ist schwer. Corona macht die Situation schwerer. Dennoch?
Also mehr Geld an sich muss es eigentlich nicht sein. Weil man kann mit dem leben, was man hat. Mir persönlich würde es schon reichen, wenn sie diese gewissen Sachen wie die Masken und diese Desinfektionszeug, wenn sie da sagen würden, eben mal im Monat eine 5-köpfige Familie so und so viel, eine 3-köpfige Familie so und so viel, dass dafür schon mal die Kosten nicht anfallen.
Also, soweit ist es schon. Hartz-IV-Empfänger müssen schon darauf aufpassen, darauf achten zu sagen, also wir wollen eigentlich gar nicht mehr Geld, wir wollen nur die zusätzlichen Kosten übernommen haben. Und die zusätzlichen Kosten sind alles das, was mit Hygieneartikeln zu tun hat, wie zum Beispiel Masken, zum Beispiel Tests, alles das, was natürlich einen Kostenfaktor darstellt, mit dem man so vorher nicht gerechnet hat. Übrigens auch die Beschaffung eines Laptops, wie sie hier sagt. Also sie wollte nichts geschenkt haben. Ja, unsere Gesellschaft sagt diesen Menschen, dieser Mutter von zwei Kindern, die jetzt darauf angewiesen ist, dass ihre Kinder zu Hause im Homeschooling auch die technischen Möglichkeiten haben, unterrichtet zu werden, damit sie nicht hinten runterfallen in unserem Bildungssystem. Sie sagt, ich wollte gar nichts geschenkt haben. Ich hätte auch einen Kredit aufgenommen und das Jobcenter hat mir diesen Antrag nicht gewährt. Was übrigens für die Kinder bedeutet, wenn sie nicht über Dritte irgendwo einen Laptop besorgt hätte, keine Schule. Ja? Diese Kinder können dann nicht am Unterricht teilnehmen. Oder wie genau stellt sich das Land Brandenburg das vor? Wir haben hier übrigens eine Bildungsministerin SPD. Aber das nur so am Rande. Weil der RBB hat unter anderem auch ein Pro und Contra Hartz-IV-Sätze erhöhen gemacht. Unter anderem geht's da Annalena Baerbock gegen Jana Schimke. Jana Schimke ist eine dieser Personen, die besonders auf die soziale Lage anderer Menschen achtet. Vor allem, dass ja nicht einen Euro zu viel bekommen, weil wer nicht arbeitet, der ist in Hartz-IV und wer in Hartz-IV bleibt, ist einfach zu faul. Der will nicht arbeiten und den finanzieren wir hier mit unseren Steuergeldern illegal durch. Aber eigentlich muss der Druck so hoch sein, dass sie sozusagen gezwungen sind zu arbeiten. Das ist die Herangehensweise von Jana Schimke. Sie hat die Weltansicht und die Weltanschauung übrigens, das wird grundsätzlich auch mit der Gesellschaft hier so geteilt, dass Menschen in Hartz IV einfach zu faul sind, um zu arbeiten. Da muss ich jetzt hier nicht großartig noch drauf eingehen, dass das einfach nicht faktisch stimmt, dass Menschen in Hartz IV hauptsächlich damit beschäftigt sind, Anträge zu stellen und kaum noch dazu kommen, einen Job zu suchen, wenn es normal läuft. Aber während der Corona-Phase ist es so und so schwierig, einen Job zu finden und aus Hartz IV rauszukommen. Wir haben eher den Faktor, dass mehr Kurzarbeiter gerade sind, dass Kurzarbeiter unter anderem auch zusätzlich beantragen, unter anderem beim Jobcenter, Wohnkosten etc. oder Aufstockung, weil das Kurzarbeitergeld unter anderem auch nicht zwangsweise ausreicht. Und da hat der RBB mal die Frage gestellt, wäre es nicht sinnvoll, jetzt die Hartz-IV-Sätze zu erhöhen? Es gab ja auch unter anderem die Forderung vom Paritätischen, dass man die Hartz-IV-Regelsätze auf durchschnittlich 100 Euro mehr anhebt. Also so grundsätzlich durchschnittlich 600 Euro Regelsatz. Vor allem jetzt auch wegen der Krise. Aber ich finde es mal ganz interessant, dass der RBB das aufgegriffen hat und wir haben ja Bundestagswahlen und Annalena Baerbock und Jana Schimke haben natürlich verschiedene Ansichten zum Thema Regelsatz und der RBB hat daraus so eine Art Pro und Contra gemacht. Und zuerst das Pro von Annalena Baerbock.
Annalena Baerbock von Bündnis 90 Die Grünen, Bundestagsabgeordnete seit 2013 und seit 3 Jahren auch Bundesvorsitzende der Grünen. Jana Schimke von der CDU ist ebenfalls seit gut 7 Jahren im Bundestag und sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende der Wirtschafts- und Mittelstandsunion. Die Ideen für Sozialpolitik gehen zwischen beiden Brandenburger Politikerinnen auseinander. Auch bei der Frage, ob für Hartz-IV-Empfänger 446 Euro im Monat ausreichen, um durch die Corona-Zeiten zu kommen.
Die Situation ist für etliche Familien, gerade auch im Hartz-IV-Bezug, besonders dramatisch. Ohnehin ist es ja schon schwierig, über die Runden überhaupt zu kommen. Aber jetzt in der Situation, wo Kitas und Schulen größtenteils geschlossen sind, das heißt, das Mittagessen für die Kinder wegfällt, wo eigentlich Kinder digitale Geräte bräuchten, um am Unterricht teilzunehmen, können das viele Familien nicht stemmen. Und deswegen bräuchte es jetzt gerade in dieser Situation eine zusätzliche Leistung für Familien im Hartz-IV-Bezug. Aus meiner Sicht 100 Euro Corona-Zusatzunterstützung für Erwachsene und 60 Euro für Kinder.
Ja, das ist auch das ungefähr, das ich aus dem vorherigen Bericht mitgenommen habe. Wie gesagt, die betroffene Mutter sagt noch nicht mal, ich will mehr Geld, sondern mir reicht es ja schon, wenn die zusätzlichen Kosten übernommen werden und ich unter anderem wenigstens einen Kredit bekomme, um einen Laptop zu besorgen, damit meine Kinder weiterhin am Schulsystem teilnehmen können. Und was sagt denn Jana zu der Forderung von Annalena Baerbock, dass man in dieser Krisensituation den Menschen hilft, die hinten runterfallen?
Sie müssen wissen, dass wir bereits zu Ende des letzten Jahres die Hartz-IV-Regelsätze erhöht haben. Punkt zwei muss man auch festhalten, dass natürlich durch den Lockdown und durch das Zuhausebleiben sich die Lebensumstände der Menschen auch in Deutschland zurzeit sehr anders darstellen. Das heißt, auch Kosten fallen weg. Also bei den Hartz-IV-Regelsätzen ist es so, dass die Kosten für Freizeit, für Unterhaltung, für Kultur wegfallen. Es ist ja alles im Regelsatz eingepreist. Der Verkehr fällt in weiten Teilen weg, weil die Menschen nicht mehr so mobil sind. Auch der Posten, der für das Beherbergungs- und Gaststättengewerbe im Hartz-IV-Regelsatz vorgesehen ist, wird sicherlich nicht in dem Maße mehr genutzt. Also insofern glaube ich, gibt es da schon durch den Lockdown verändertes Spiel.
An der Stelle ja, Jana. Stimmt, der Regelsatz wurde angepasst bzw. erhöht. Wollen wir uns mal angucken, wie der Regelsatz sich so erhöht hat? Es gibt hier eine wunderschöne Seite, die heißt hartz4.org. Die stelle ich euch mal in die Shownotes, da kann man sich darüber informieren, wie hoch der Regelsatz ist. Da steht unter anderem, aktuell liegt der Hartz-IV-Regelsatz bei 446 Euro für eine alleinstehende Person ohne Kinder und ist damit 14 Euro höher als im Vorjahr. 14 Euro im Monat höher. Diese Regelsatzberechnungen beruhen übrigens, erfährt man auf dieser Seite unter anderem auch, seit 2010 werden die Regelsätze angepasst anhand der Preis- und Nettolohnentwicklung. Das heißt, wenn der Preis bzw. Nettolohn in der Gesellschaft steigt, werden entsprechend auch die Regelsätze von Hartz IV angepasst. Entsprechend orientiert sich halt der Regelsatz. So, was nicht angepasst wird, sind die Preissteigerungen anhand unter anderem einer hohen wirtschaftlichen Krise, die unter anderem bestimmte Ausgaben massiv erhöht, wie zum Beispiel Hygieneartikel, aber auch unter anderem für Kinder Kleidung. Fun Fact, Kinder wachsen unglaublich schnell und Kinderkleidung ist unglaublich teuer. Das heißt, die Frau, die wir vorhin gesehen haben, hat 3 Kinder in verschiedenen Altersstufen, die sie natürlich einkleiden muss. Und umso älter die Kinder werden übrigens, auch umso teurer wird die Kleidung. Aber der Regelsatz passt sich halt nicht genauso schnell an, wie unter anderem die Kinder wachsen. Und diese Regelsatzerhöhung übrigens hat die Erhöhung bei Kindern zwischen 6 und 13 Jahren. Wollt ihr mal wissen, wie hoch die Regelsatzerhöhung da war? 1 Euro. Ein ganzer Euro ist der Regelsatz hochgegangen für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren. In diesem Alter wachsen Kinder wie Unkraut. Das soll jetzt keine Beleidigung oder so sein, aber wirklich, Kinder wachsen in diesem Alter unglaublich schnell und brauchen auch sehr, sehr schnell neue Sachen. Also nicht neu im Sinne von, es muss unbedingt alles ganz neu gekauft werden, sondern die Kleidung wird einfach zu klein zum Tragen. Und ich weiß nicht ganz genau, wer da sitzt und denkt, dass man sich von 1 Euro Regelsatzerhöhung entsprechend genug Kleidung für die Kinder leisten kann. Aber es muss jemand sein, der selber keine Kinder hat oder nicht weiß, wie teuer es ist, Kinder einzukleiden mit einem begrenzten Budget. So, und dann seht ihr hier im Bild mal ein Bild von der aktuellen Aufteilung des Hartz-IV-Regelsatzes 2021. Der betrifft hier einen Erwachsenen insgesamt 439 Euro. Und darin sind unter anderem Bildungswesen 1,58 Euro. Beherbergungs- und Gaststättendienstleistung 11,47 Euro. Das hatte ja Jana angesprochen. Das braucht man ja jetzt als Hartz-IV-Empfänger gar nicht mehr wahrnehmen. Nicht, dass man es vor der Corona-Krise irgendwie wahrgenommen hätte. Aber da kann man ja jetzt großartig sparen, weil das gibt man ja eh nicht für genau diesen Zweck aus. Fun Fact, das gibst du auch in normalen Zeiten nicht für diesen Zweck aus, denn ich kenne kein Beherbergungs- und Gaststätten-Dienstleistungsanbieter, bei dem du für 11,47 Euro irgendwo schlafen kannst, eine ganze Nacht, ja. Geschweige denn da für 11,47 Euro noch Essen kriegst. Davon kriegst du vielleicht für 4 Leute eine kleine Cola und das war's dann. Das ist der Satz im Monat für eine Person. So, woran kannst du denn aktuell noch so sparen, hat Jana gesagt. Ah, Freizeit, Unterhaltung und Kultur. 42,83 Euro. Ein riesiges Vermögen. Das gibst du auch während Nicht-Corona-Zeiten nicht für diesen Zweck aus, weil es vorne und hinten nicht wirklich reicht, sondern wahrscheinlich eher für Bekleidung etc. pp., für die wichtigen Sachen. Aber 42,83 Euro gibt ja jetzt so und so keiner dafür aus, weil ist ja alles zu. Deswegen ist das ja in Ordnung. Wir brauchen ja die Kosten nicht erhöhen. Bildungswesen, ja, wie gesagt, 1,58 Euro braucht man als Erwachsener eh nicht. Ja, ist völlig überschätzt. Und Verkehr nochmal 39,37 Euro, die du jetzt nicht ausgibst, weil du musst ja deine Wohnung eh nicht verlassen. Als Hartz-IV-Empfänger. Wo willst du denn hin? Du musst ja nirgendwo hin, weil es ist ja nichts offen. Entsprechend brauchst du auch kein Geld dafür ausgeben. Und entsprechend kannst du diesen Posten in deiner monatlichen Rechnung ja für Masken oder Desinfektionsmittel ausgeben. Ganz genau. Und für Gesundheitspflege im normalen Alltag hat man hier für Hartz-IV-Empfänger ganze 16,75 Euro drinne. Also all das, was du jetzt sparst an Verkehr, 40 Euro und an Kultur nochmal 40 Euro, kannst du jetzt also 80 Euro plus den 16 Euro ausgeben im Monat für deine Hygieneartikel. Aber das Problem daran ist ja, dass das eine fiktive Rechnung ist, die schon in normalen Nicht-Krisenzeiten nicht aufgibt. Denn keiner gibt als Erwachsener nur 1,67 Euro für sein Bildungswesen aus. Und nochmal, nicht mal 2 Euro pro Monat für Bildung, für einen Erwachsenen. Ja? Welchen Bleistift sollst du davon zuerst kaufen? Und übrigens, bei Kindern wird es nicht besser. Da sind die Regelsätze wie folgt für Bildungswesen. 0- bis 5-Jährige. Das macht 0,54% des Regelsatzes aus. Das sind 1,53 Euro. Da könnte man sagen, naja, sind eh Kita-Kinder, die brauchen vielleicht nicht so viel Bildung, ja, bis 5 Jahre bis der höchstens in der Kita. Aber ab 6 Jahre schulpflichtig wird es nicht besser. Bildungswesen 1,61 Euro. Und von 15 bis 17 anscheinend sind Kinder aus Hartz-IV-Familien überhaupt nicht dazu geeignet, höhere Bildung wahrzunehmen, denn 15- bis 17-Jährige haben in ihrem Regelsatz ganze 67 Cent für Bildungswesen als Ausgabe, als Bedarf für Ausgaben zugerechnet bekommen. Nicht mal 1 Euro kriegen 15- bis 17-Jährige als Bedarf zugerechnet von unserer Bundesregierung. Jana Schiemke ist CDU-Mitglied und sitzt für die CDU im Bundestag, für Brandenburg. Und ihr zuzuhören tut körperlich weh, weil es wirklich, also sie verweigert einfach die Realität. Wenn man in einer Partei sitzt, die unter anderem sagt, dass der Rohstoff unseres Landes gut gebildete Fachkräfte sind und man hier ganze Familien, ganze Kinder einfach links und rechts liegen lässt und sie verkümmern lässt, den Rohstoff praktisch verkümmern lässt, dann ist es eigentlich unverantwortlich, was Jana Schiemke hier so von sich gibt. Und es ist auch schlechte Politik. Ja? Es ist genau diese Denkweise unter anderem von Herrn Brinkhaus und von Herrn Merz, die in ihrer eigenen Ideologie gefangen sind und nicht die Möglichkeit haben, weiter zu denken als über ihren Tellerrand hinaus. Wenn ihnen wirklich die Zukunft dieses Landes wichtig wäre, wenn sie wirklich daran glauben würden, was sie sagen, wie zum Beispiel, wir wollen diese Menschen in Arbeit bringen und wir wollen den Kindern unter anderem auch aus Hartz-IV-Familien eine bessere Zukunft ermöglichen, indem wir in sie investieren, ja, dass sie gute Bildung genießen, dass sie in Zukunft auch als Fachkräfte zur Verfügung stehen, denn sie sagen ja, Kinder sind der Rohstoff, Bildung ist der Rohstoff, dann sollten sie genau so eine Politik nicht betreiben, die Regelsätze für Bildungswesen von nicht mal 1 Euro für Jugendliche als Bedarfssatz aus dieser Bundesregierung tatsächlich verabschieden. Das ist Heuchelei und das ist Aber Wir haben ja Bundestagswahlen und deswegen sind diese Berichte für mich umso wichtiger, die mal aufzeigen, was für ein Denken haben eigentlich die zukünftigen Abgeordnetinnen für Brandenburg so und was ist von ihnen zu erwarten bei der nächsten Bundestagswahl oder nach der nächsten Bundestagswahl und in der nächsten Bundesregierung. Und eins kann ich schon mal sagen, Jana Schimke wird da weniger eine Rolle spielen als Annalena Baerbock und das ist auch gut so.
Spielräume aber sieht wiederum Annalena Baerbock nicht. Hartz IV müsse grundlegend anders gestaltet werden.
Dass das Hartz-IV-System seine massiven Lücken hat, das wussten wir schon vor Corona. Aber Corona unterstreicht, wie dramatisch das für insbesondere Familien ist, weil Kinder jetzt an Bildung nicht mehr teilhaben können. Und deswegen muss doch unsere Lehre aus dieser Corona-Situation sein, die Schwächen zu beheben. Das heißt, vom Hartz-IV-System wirklich in eine Garantiesicherung für alle Menschen zu kommen und vor allen Dingen in eine Kindergrundsicherung, die Kinder aus der Armut holt.
Das System ist darauf ausgerichtet, Menschen zu helfen, wieder in Arbeit zu kommen, unabhängig von staatlichen Leistungen zu werden. Und ein Anreiz dafür ist natürlich in der Tat auch der, die Unterstützung knapp ausfallen zu lassen, menschenwürdig ausfallen zu lassen, ohne Frage. Aber ich behaupte nicht, dass das Geld wirklich immer in allen Lebenslagen reicht. Wir möchten, dass die Menschen daraus wieder herauskommen, dass es auch negative Anreize gibt. Das muss ich ganz klar sagen, dass man sich da nicht wohlfühlt.
Hartz IV knapp halten oder zu einer Garantiesicherung ausbauen. Zwei Parteien und was sonst? Zwei grundlegend unterschiedliche Ansichten.
Nur das Lustige hier ist ja, es geht gar nicht darum, dass es verschiedene Meinungen sind, sondern Annalena Baerbock macht ein ganz anderes Argument Richtung, wir haben hier ein Problem mit Hartz IV, das hauptsächlich Kinder betrifft und Jugendliche, die darunter leiden, dass wir ein System haben, das auf Knappheit ausgelegt ist, was ja Jana Schimke bestätigt. Es geht darum, das so knapp wie möglich zu halten, damit Erwachsene zur Arbeit gezwungen werden. Was wir dann aber tatsächlich haben, sind Familien, unter anderem Hartz-IV-Empfängerfamilien, wo du Kinder und Jugendliche hast, die nebenbei was dazu verdienen, was auf den Hartz-IV-Satz der Eltern angerechnet wird. Was wiederum natürlich ein wirklich, wirklich schlechtes Bild abgibt, unter anderem für diese Kinder und Jugendlichen. Unter anderem werden Jugendliche aus Hartz-IV-Familien gedrängelt, doch bitte eine Ausbildung zu machen und sofort einen Job anzunehmen und nicht nach höherer Bildung zu streben. Und hier wieder widerspricht sich die CDU, unter anderem Jana Schimke, in der Forderung, wir brauchen eine Bildungsoffensive, wir müssen ein Bildungsland werden, während Annalena Baerbock sagt, ja, wir haben hier ein Problem, das heißt Armut per Gesetz, Hartz-IV, und diese Armut betrifft hauptsächlich Kinder am allermeisten und damit haben wir dann auch Hartz-IV über Generationen als Problem vererbt. Ja, diese Kinder kommen noch gar nicht mehr aus diesem Sog Hartz-IV und Armut heraus. Und da hat sie definitiv die bessere Lösungsvariante als Jana Schimke, die aus ihrer ideologischen zu einem anderen Thema, und zwar Mietpreisbremse. Mietpreisbremse gibt es ja nicht nur in Berlin, sondern auch in Brandenburg. Und die wäre eigentlich Ende 2020 ausgelaufen. Nur hat sich die Koalition aus SPD, Grünen und CDU dann doch rechtzeitig zum Jahresende noch durchgerungen und die Mietpreisbremse verlängert. Bis 2025 gilt sie jetzt. Nur, das war die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, von den bisher 31 Gemeinden, vor allem im Speckgürtel, wo die Mietpreisbremse zwingend erforderlich ist, gilt die Mietpreisbremse auf einmal nur noch für 19 Gemeinden. Und hier etwas Hintergrund zu diesen Gemeinden im Berliner Speckgürtel. Die sind Teil von Brandenburg, aber Berliner, die es sich vor allem leisten können, beziehungsweise die von den hohen Mieten in Berlin vertrieben werden, ziehen aufs Land Richtung Brandenburg. Und aufs Land heißt da halt in diesen Speckgürtel, von dem aus man durchaus noch sehr gut Berlin erreichen kann. Teilweise sind diese Orte noch mit der S-Bahn zu erreichen. Teilweise wird auch in verschiedenen Gemeinden gefordert, beziehungsweise wird schon umgesetzt, dass S-Bahn-Anbindungen stattfinden. Aus dem Heimatort, aus dem ich komme, kann man binnen 45 Minuten tatsächlich mit der Bahn Berlin erreichen. Also Hauptbahnhof Jüterbock bis Hauptbahnhof, also Hauptbahnhof Jüterbock, aber ihr wisst, was ich meine, Der Bahnhof in Jüterbock bis zum Hauptbahnhof Berlin, wo man ja praktisch im Zentrum ist, 45 Minuten. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man sich überlegt, dass man ungefähr die Hälfte an Mietkosten hat. Und das gibt man bei weitem nicht alles alleine für die Fahrkosten aus. Also lohnt es sich durchaus, nach Brandenburg zu ziehen. Teilweise gibt es auch andere Projekte, vor allem jetzt vermehrt während Corona, ist der Wunsch da, aus der Stadt wegzuziehen. Unter anderem habe ich Berichte gesehen im RBB über Familien, die sich zusammentun und ganze Höfe, Vierseithöfe kaufen und die ausbauen zu einer Art Mehrfamilienwohngemeinschaft. Und das scheint auch sehr, sehr interessant zu sein. Man kann teilweise günstig diese Wohnanlagen bzw. diese ehemaligen Höfe halt steigern bzw. kaufen und das dann schön ausbauen. Gar keine Frage. Manche Höfe, manche Häuser sind in Brandenburg mittlerweile auch gar nicht mehr vererbbar. Insofern, dass manche ältere Menschen gar keine Kinder oder Erben haben, an denen es weitergegeben werden kann, dann landet das Eigentum im Eigentum des Landes und das weiß ja dann auch nicht mehr, wohin mit dem ganzen Zeug. Also verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und wenn es genutzt wird, vor allem von NeubürgerInnen Brandenburgs, ist das natürlich umso besser. Nichtsdestotrotz, dieser Zuzug hat natürlich auch negative Folgen für die bereits in Brandenburg wohnhaften Bürgerinnen und Bürger, die kein so hohes Einkommen haben, aber jetzt einen Druck auf dem Mietmarkt verspüren. Und vor allem gilt das natürlich für die Gemeinden um Berlin hauptsächlich herum. Und umso ärgerlicher ist es, dass die Mietpreisbremse jetzt sozusagen zusammengekürzt wurde. Und der RBB hat sich dem Thema mal angenommen.
Die Fliesen kaputt, die Elektrik veraltet. Das Bad aus den 80ern. Jens Hessler zeigt uns, wie eine Wohnung aussieht, die seit 30 Jahren nicht saniert wurde. Mehr als 14.000 Euro Investitionskosten für den Wohnbauchef aus Bernau. Zukünftig könnte er nun deutlich mehr davon auf den neuen Mieter umlegen als bisher. Denn die Mietpreisbremse im Ort ist zum 1. Januar ausgelaufen.
Wenn Sie dann überlegen, dass wir aus der Mietpreisbremse im Nachgang bisher zumindest nur 10% über die Ortsüblichkeit die Mieter erhöhen können, dann können Sie sich sicherlich vorstellen, dass wir, wenn es jetzt 20% werden, wirtschaftlich besser dastehen.
20% mehr Miete. Das war jahrelang in Bernau nicht möglich. Gleich zwei Landesverordnungen sorgten hier für geringe Mietsteigerungen. Zum einen die sogenannte Kappungsgrenze. Die besagt, dass bestehende Mieten in 3 Jahren maximal um 15% steigen dürfen. Zum anderen die Mietpreisbremse. Sie legt fest, dass die neue Miete für Nachmieter maximal 10% über der ortsüblichen Miete liegen darf. Gelten können beide Grenzen nur in Gemeinden mit einem angespannten Wohnungsmarkt. Und das traf bislang neben Bernau auch für 30 weitere Kommunen im Speckgürtel zu.
Ja, 31 Kommunen mussten sich dieser Mietpreisbremse unterordnen, unter anderem deswegen, weil das natürlich Zuzugsgebiet ist. Und das bedeutet, umso mehr Leute dahin ziehen, umso schwieriger wird es, eine Wohnung zu finden, vor allem eine günstige Wohnung zu finden. Und wir haben hier Menschen, die teilweise in Mietobjekten auch schon längere Zeit wohnen. Das kennen die Berlinerinnen und Berliner vielleicht aus eigener Erfahrung. Wer versucht, in Berlin eine günstige Wohnung zu finden, vergesst es. Vergesst es. Und dieser Mietpreisdruck, den spürt man unter anderem auch im berlinnahen Raum zunehmend. Den spürt man auch übrigens in größeren Städten in Brandenburg zunehmend. Zweiraumwohnungen sind teilweise teurer als Dreiraumwohnungen, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und ja, man kann ja behaupten, naja, im Osten, da sind ja die Kosten nicht so hoch. Stimmt, in Brandenburg sind die Kosten im Vergleich zu Berlin natürlich nicht so hoch, auch was die Mieten angeht. Nichtsdestotrotz haben wir hier ein Problem, das sich von Berlin in den Raum in Brandenburg ausdehnt und diese Ausstrahlungskraft trifft mittlerweile fast jede Ecke dieses Landes. Und schon eine geringe Erhöhung der Mietkosten sorgt dafür, dass manche Menschen hier in Brandenburg sich von ihrem Gehalt die Miete gar nicht mehr leisten können. Ja? Weil du hast einen viel geringeren Gehaltsdurchschnitt in Brandenburg als in Berlin. Natürlich ist das mit anderen Ländern wie zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern nicht zu vergleichen, die unter anderem ja das Land sind mit den geringsten Durchschnittseinkommen in Deutschland überhaupt. Nichtsdestotrotz ist das ein zunehmendes Problem, vor allem vor dem Hintergrund, dass auch nicht entsprechend sozialer Wohnungsbau hier beachtet wird bzw. verfolgt wird, unter anderem vom Bau- und Verkehrsministerium, das mittlerweile unter der Führung eines gewissen Guido Beermann von der CDU ist, der unter anderem auch dafür verantwortlich ist, dass es ein Gutachten gab, das nur 19 Gemeinden noch bescheinigte, dass es in diesen Gemeinden gerechtfertigt sei, eine Mietpreisbremse anzuwenden. Und bevor ich dazu komme, hören wir mal in den zweiten Teil des Berichts zur Mietpreisbremse vom RBB rein. Denn es gibt auch Menschen, die genau meine Kritik, beziehungsweise habe ich die Kritik natürlich auch von Ihnen übernommen, an dem CDU-Minister haben, wie es sein kann, dass man so ein Gutachten macht, das an der Realität, unter anderem auch an der Erfahrung der Kommunen vor Ort, völlig vorbei agiert hat.
Nun regelt die Landesregierung die Verordnung neu und sieht nur noch bei 19 Gemeinden einen solchen angespannten Wohnungsmarkt. Bernau zählt trotz seines Leerstandes von gerade mal 0,6% nicht dazu.
Das ist eine krasse Fehleinschätzung und ich würde mir wünschen, dass die Landesregierung dort vielleicht auf den Speckgürtel etwas mehr Aufmerksamkeit richtet, weil die Bernauer mit den Berliner Wohnungssuchenden konkurrieren auf dem Markt.
Ganz ähnlich argumentieren auch andere betroffene Gemeinden. Schönefeld zum Beispiel gehört mit dem nahen Flughafen zu den am stärksten wachsenden Orten im Land. Erkner liegt nur einen Steinwurf vom neuen Tesla-Werk entfernt, in dem bald tausende neue Arbeitsplätze entstehen sollen. Das zuständige Ministerium hält dennoch an der Auswahl der Gemeinden fest, sie seien von einem objektiven Gutachter bestimmt worden. Jeder, der dessen Kriterien erfülle, werde auch zukünftig berücksichtigt, hieß es heute. Es komme aber nicht darauf an, ob die Kommunen selbst oder Gemeindevertreter ihren Standort als angespannten Wohnungsmarkt einstuften. Der Mieterbund fürchtet nun steigende Mieten in den betroffenen Orten.
Die alle dieses Problem haben werden, dass die Wohnungsmärkte dort schneller steigen, als es sozial verträglich ist. Und dann die Bezahlbarkeit des Wohnungs für einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung problematisch werden könnte.
Wohnbauchef Hessler aus Bernau will auf große Mieterhöhungen aber verzichten. Die preisgünstigen kommunalen Wohnungsunternehmen, sagt er, seien nun wichtiger denn je.
Und wer sich fragt, welche Kommunen weiterhin unter die Mietpreisbremse fallen, das sind unter anderem Potsdam, Kleinmachnow, Falkensee, Hoppegarten, Hohennaundorf und Birkenwerder. Kleinmachnow ist so eine Art Regierungsviertel. Da wohnen Staatssekretäre, hohe Regierungsmitarbeiter, wissenschaftliche Mitarbeiter des Bundestages. Also wirklich jeder, der Rang und Namen hat und was zu sagen hat und in Berlin arbeitet, wohnt da. Unter anderem auch tatsächlich unser Minister Guido Beermann. Der ist der Behördenleiter des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung. Das ist genau die Behörde, die dieses Gutachten herausgegeben hat, das dafür zuständig war, dass jetzt die Mietpreisbremse praktisch zusammengekürzt wurde. Und ausgerechnet in den Orten, wo unter anderem zur Miete Menschen wohnen, die in seinen Verdienstspektrum fallen, ausgerechnet in den Orten wird die Mietpreisbremse natürlich nicht abgeschafft. Ich will nicht behaupten, dass es in Potsdam nicht absolut notwendig ist, die Mietpreisbremse zu behalten. Ich sage nur, es ist schon auffällig und ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass es ausgerechnet die Orte trifft, wo man dann tatsächlich selber zur Miete wohnt, die weiterhin unter die Mietpreisbremse fallen, während Orte, wo nicht so viele Regierungsmitarbeiter und nicht so viele Beamte wohnen, einfach mal zusammengekürzt werden, obwohl wir wissen, faktisch belegt und die Kommunen vor Ort drängen darauf, das zu beachten, dass dort auch der Druck auf den Mietmarkt dazu führen wird, wenn die Mietpreisbremse abgeschafft wird, beziehungsweise ist ja faktisch schon abgeschafft für Brandenburg, für diese Kommunen, dass die Menschen da unter höheren Mieten zu leiden haben werden in Zukunft. Und das ist natürlich nicht gut, denn auch vor allem Menschen mit niedrigen Einkommen werden dort aus diesen Orten verdrängt, wo sie praktisch ihr ganzes Leben lang gewohnt haben. Das sorgt unter anderem für schlechte Stimmung auch in diesen Städten und Gemeinden. Unter anderem gibt es dann so Auswüchse wie: eine Stadtverordnetenversammlung gibt nicht weiteren Baugrund frei, weil unter anderem dort Berliner ihre Einfamilienhäuser bauen wollten, beziehungsweise größere Mietprojekte geplant waren, weil die Menschen in einem Ort nicht wollten, dass dort Leute von außerhalb hinziehen. Und ich meine jetzt nicht irgendwelche Asylbewerber oder Migranten, wo man ja sagen könnte, also das sind halt xenophobe Menschen, sondern generell Leute außerhalb des Ortes, wir sind da nicht gern gesehen mehr. Dann werden keine Bauprojekte mehr freigegeben, kein Baugrund mehr freigegeben. Und das hat nichts mit grüner Politik irgendwas zu tun, sondern nein, wir wollen nicht, dass fremde Leute hierher ziehen, das heißt fremde Leute aus Berlin. Und so ist dann die Stimmung tatsächlich. Und ich glaube, das kann man ein bisschen auch in Berlin nachvollziehen. Denn was da als Gentrifizierung alles durchgeführt wurde, was zu der Verteuerung unter anderem der Mietpreise geführt hat, hat ja ähnliche, glaube ich, Aspekte nach sich gezogen, wie es jetzt in Brandenburg der Fall sein wird. Okay, dann haben wir fast die Stunde voll. Das heißt, ich habe gar keine Zeit mehr, um einige andere Themen anzusprechen. Aber für die Thematik Impfen in Brandenburg im Monat Februar auch nicht. Was eigentlich ziemlich schlecht ist, weil es durchaus interessant war, was die Berichterstattung anging. Aber ich habe nächste Woche Urlaub und wenn ich es irgendwie schaffe, mache ich mal eine Sonderfolge. Deswegen hier zum Rausschmeißen ein paar interessante Themen, die so vorbeigeflattert sind im Monat noch. Und zwar, er ist wieder da. Unser allseits verhasster Andreas Kalbitz hatte den Plan, für die AfD in Brandenburg für den Bundestag zu kandidieren.
Von Potsdam nach Berlin über Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz. So könnte der Fahrplan für Andreas Kalbitz demnächst aussehen. Denn der Ex-AfDler will womöglich in den Bundestag auf AfD-Ticket. Als Direktkandidat könnte er für den, für die Partei aussichtsreichen Wahlkreis 65 aufgestellt werden. Für die Partei durchaus heikel. Kalbitz wurde die AfD-Mitgliedschaft entzogen. Dass der Landesverband vom Verfassungsschutz beobachtet wird, geht auch auf seine Aktivitäten zurück. Soll also ausgerechnet Kalbitz im Wahljahr das Gesicht der AfD im Brandenburger Süden werden? Bei einem Treffen der Kreisvorsitzenden am Wochenende hier in Oder-Spree ging es laut Teilnehmern auch um die mögliche Kalbitz-Kandidatur. Die Stimmung soll teilweise aufgeheizt gewesen sein, aber klar ist auch, er hat viele Unterstützer. Beim Treffen dabei war auch Alexander Gauland. Der will sich heute nicht zur möglichen Kandidatur äußern.
Da ist ganz klar die Parole ausgegeben worden. Das ist Sache jedes Kreisverbandes und auch da der Basis. Die Vorsitzenden der jeweiligen Kreisverbände haben klar gesagt, das lassen wir unsere Basis entscheiden und daran werde ich mich bestimmt halten.
Auf diese Parole ziehen sich nun die meisten AfD-Funktionäre zurück. Fraglich ist, ob Kalbitz als parteiloser Abgeordneter aber überhaupt Anschluss an die Bundestagsfraktion hätte.
Wir haben eigentlich eine klare Linie, dass Mitglieder der Fraktion auch letztlich nur werden kann, wer Mitglied der Partei ist. Es gibt bestimmte Ausnahmen, aber das betrifft nicht Leute, die ausgeschlossen worden sind oder die früher mal Mitglied waren und diese Mitgliedschaft verloren haben.
Der Landesvorstand, der nach wie vor mit Kalbitz-Vertrauten besetzt ist, sieht keinen Anlass einzugreifen. In einem Brief dazu an alle Mitglieder heißt es, Kritik käme von einer kleinen Gruppe, die dafür sorge, dass die Partei wieder als zerstrittener Haufen wahrgenommen werde. Kalbitz selbst hat ein Bundestagsinteresse nicht öffentlich bestätigt. Der Direktkandidat für den Wahlkreis 65 soll Ende Februar gewählt werden.
So, diese Kandidaturpläne sorgten natürlich auch für Unbehagen und Kritik und Ärger, denn mit der Kandidatur von Andreas Kalbitz, sagen wir es mal so, ist es sehr wahrscheinlich, dass die AfD noch mehr Zuspruch und Wählerschaft verliert, als es jetzt schon der Fall ist, während ihrer Corona-Verhaltensweisen und den Reden, die wir da im Landtag vor allem hören. Und so gab es dann im Laufe der letzten Woche tatsächlich noch diesen Bericht.
Im parteiinternen Streit um Andreas Kalbitz droht die AfD-Bundesspitze nun dem AfD-Landesvorstand. Hintergrund ist eine Rede des Ex-Parteimitglieds auf einer AfD-Demonstration Ende Januar. Damit habe der Landesverband dem Ansehen der Partei erheblich geschadet, heißt es in einer Mail. Sollte sich so etwas noch einmal wiederholen, behalte sich der Vorstand Maßnahmen vor. Danach wäre auch eine Amtsenthebung des Landesvorstandes möglich oder die Auflösung des Verbandes. Der AfD-Landesvorstand wollte die Drohung auf Anfrage von Brandenburg aktuell nicht kommentieren.
Der AfD-Landesverband Brandenburg mag nicht auf die Anfrage des RBB reagiert haben, aber die Androhung des Bundesverbandes scheint Wirkung zu zeigen. Denn am 27. Februar gab Andreas Kalbitz, der ehemalige Vorsitzende der AfD Brandenburg, bekannt, er wolle auf eine Kandidatur für den Bundestag verzichten. Er gab Folgendes an, er habe sich nach gründlichen Abwägungen dazu entschlossen, eine Bundeskandidatur nicht zu erwägen. Als Grund nannte er Führungsunfähigkeit und Erfolgslosigkeit auf Seiten des Bundesvorstandes der AfD. Und er warf der AfD vor, innerparteilich angespannt und politisch geschwächt zu sein. Nun, nicht, dass es jetzt irgendwie besser wird für die AfD in Brandenburg, wenn Andreas Kalbitz nicht antritt. Ich denke mal, also um ehrlich zu sein, wünscht man sich fast, er wäre angetreten. Das hätte die Wahlergebnisse wahrscheinlich noch weiter in den Boden gerammt. Aber man kann ja nicht alles haben als Brandenburgerin. Seien wir froh, dass er nicht antritt und hoffen wir das Beste, dass der AfD-Landesverband in Brandenburg sich selbst ein Bein stellt und dann wir keine Bundestagsabgeordneten en masse aus Brandenburg nach Berlin. Und dann hatten wir ja einen unglaublich seltsamen Start ins Jahr, was das Wetter anging. Erst war es nicht super kalt, aber super schneereich. Ich habe das seit langer, langer Zeit nicht mehr so intensiv gesehen, dass es so viel geschneit hat. Tat dem Boden auch ganz gut. Der Schnee schmolz ja dann doch relativ schnell weg und der Boden hat es aufgesaugt wie ein Schwamm. Binnen kürzester Zeit hat dem Wasserspiegel aber nicht wirklich geholfen und auch die Tatsache, dass wir jetzt im Februar unglaublich warmes Wetter hatten, also teilweise wirklich, als wäre es schon März oder so, März, April, 19 Grad teilweise. Es ist unangenehm, um ehrlich zu sein. Es wirkt sich auch körperlich aus. Ich habe Kolleginnen gehabt, die sehr wetterempfindlich sind, die hat das richtig umgehauen. Also keine gute Zeit im Klimawandel zu leben. Und auch die Landesebene hat dem Kampf gegen den Klimawandel praktisch schon aufgegeben. Wichtig wäre jetzt hauptsächlich so die Landesregierung mit den Problemen, die uns im Rahmen des Klimawandels begegnen, leben zu lernen. Unter anderem das Problem des Wasserstandes. Und hier gibt es den Vorschlag, mit dem Niedrigwasser leben lernen.
Die Pegel der Flüsse und Seen gehen seit Jahren zurück, eine Folge des Klimawandels. Jetzt hat das Umweltministerium ein Konzept vorgelegt, wie es damit umgehen will. Stichwort nachhaltig. Zum Beispiel soll überschüssiges Wasser aus niederschlagsreichen Zeiten für Trockenperioden gesichert werden.
Auf einer Online-Pressekonferenz stellte der Umweltminister den Plan vor. Zukünftig soll es für viele Flüsse unter anderem ein eigenes Wassermonitoring geben, um rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Nötig geworden sei ein koordinierteres Vorgehen, vor allem nach den letzten drei extremen Dürrejahren. Ob für die Regulierung wie bisher die Kreise zuständig sein sollen oder ob es landesweite Maßnahmen braucht, müsse noch diskutiert werden.
Und das kann dann möglicherweise auch zu einer Änderung im Wassergesetz führen. Es kann auch dazu führen, dass wir beispielsweise beim Wassernutzungsentgelt dann höhere Beträge ansetzen, um zu erreichen, dass also restriktiver mit Wasser umgegangen wird.
Das Niedrigwasserkonzept ist Teil eines Gesamtplanes für das Wassermanagement in Brandenburg. Dieses soll bis Jahresende präsentiert werden.
Ja, wenn du nicht weißt, wie du den Klimawandel aufhalten kannst und ob überhaupt, gibt es nur eine Variante, dich darauf einstellen. Und versuchen die Menschen daran zu gewöhnen, bestimmte Aspekte dieses Klimawandels halt zu ertragen. Und um ehrlich zu sein, habe ich lieber eine Politik, die sich realistisch diesen Problemen stellt und sich darauf einstellt und auch die Bevölkerung, als es zu ignorieren und zu verweigern und zu warten, bis dann die große Keule kommt und dich als Gesellschaft halt erschlägt. Insofern herzlichen Dank wenigstens in dieser Hinsicht an die Landesregierung, dass sie die Bevölkerung und auch die Politik entsprechend einstellen. So, und dann habe ich noch einen lustigen Rausschmeißer, denn im Februar waren die Bayern zu Besuch in Brandenburg und haben den BER besucht. Und was soll ich sagen? Liebe Bayern, lieber Verein Bayern München, Wenn ihr schon mit dem Flugzeug während der Corona-Krise rumdüst, dann solltet ihr euch darüber informieren, was an diesen Flughäfen gilt. Ich kann nur sagen, in dem Aufeinandertreffen von Bayern München versus BER ging der BER 1:0 aus diesem Treffen heraus.
Die Fußballprofis des FC Bayern München werden den Flughafen BER in unguter Erinnerung behalten. Sie mussten fast eine ganze Nacht hier ausharren. Grund war das Nachtflugverbot zwischen 0 und 5 Uhr. Die Spieler, Betreuer und Offiziellen des Vereins wollten ursprünglich nach dem Spiel bei Hertha BSC zur Club-WM in Katar weiterreisen. Aus Sicht des Flughafens sei die Maschine auch um 23.59 Uhr abflugbereit gewesen, sagte eine Sprecherin heute. Es fehlte aber die Starterlaubnis. Dazu erklärt das zuständige Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung in Potsdam, die Bitte um Startfreigabe für den Flug QR7402 ging nach Mitternacht um 0.03 Uhr an den Tower der zuständigen deutschen Flugsicherung DFS. Die deutsche Flugsicherung hat in der Folge mit dem Blick auf die Nachtflugbeschränkungen am BER die Startfreigabe nicht erteilt. Deswegen konnten die Fußballer erst heute Morgen in Schönefeld abheben und mit 7-stündiger Verspätung nach Katar fliegen.
So, das war der lustige Rausschmeißer zum Abschluss sozusagen. Das war's erstmal für heute. Ist wieder unglaublich viel Clipmaterial liegen geblieben, aber was soll's. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann teilt sie, unterstützt sie, indem ihr sie liked, den Kanal abonniert und vielleicht auch mir Feedback gebt in Form von Kommentaren etc. Gerne, gerne gesehen und vielleicht auch Themenhinweise. Ich habe schon jemanden, der mit mir zum Beispiel über Polen sprechen will und würde das gerne hier in diesem Podcast natürlich auch einbauen, weil über nichts spreche ich lieber als unter anderem über Polen, weil ist ja das Nachbarland von Brandenburg und da gibt es sehr, sehr viel Grenzverkehr und sehr viele Aspekte, die uns in Brandenburg an Polen natürlich auch als Nachbarn interessieren. Insofern, das Thema ist sozusagen auf der Agenda. Ich freue mich schon riesig drauf. So, und sonst, ja, alles andere, ihr wisst Bescheid, Unterstützung, Möglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Ich hoffe, dieses Projekt weiterhin so betreiben und dann vielleicht auch hin und wieder mehr von meinen Clips zu verarbeiten. Und Richtung Bundestagswahl wird es vielleicht auch mehr interessanter mit den Kandidatinnen, die wir dann so hören. Mal sehen, ob Jana und Annalena Baerbock uns nochmal begegnen im RBB. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenigstens Annalena Baerbock hier noch öfters Thema sein wird. Und sonst, ja, wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die Woche. Und wir hören uns und sehen uns nächsten Monat im Brandaktuell. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss.